Wir haben die Folien. Wo sind wir denn oder seid ihr denn stehen geblieben eigentlich? Was habt ihr zum Schluss gemacht? Vermutlich, ja. Es ging, glaube ich, um Energiebedarf in der Nahrungsmittelproduktion. Kann das sein? Gut, genau. Dann machen wir heute weiter mit Verkehr und Energieverbrauch. Das sind jetzt ein paar ältere Zahlen schon, 10 Jahre alt. Der weltweite Primärenergiebedarf, 2200 Millionen Tonnen Steinkohleäquivalent, beziehungsweise Steinkohleeinheiten, so heißt es, beziehungsweise 1500 Millionen Tonnen Öleinheiten. Die Begriffe habt ihr wahrscheinlich schon gehabt. Könnt ihr was mit anfangen? Gut. Circa 20% des Primärenergiebedarfs fallen dabei auf Verkehr und Transport im Allgemeinen. Das heißt, ein Fünftel der Gesamtenergie sind rein Verkehrsaufkommen. Dazu zählt Individualverkehr, öffentlicher Verkehr, Transport von Rohstoffen, Transport von Waren, alles, was da so reinspielt. Hier sehen wir den Verlauf des Verkehrsaufkommens. Wir haben hier in diesem Graphen Milliarden Personenkilometer, das heißt, erklärt sich eigentlich von selbst, wenn eine Person 1 Milliarde Kilometer zurücklegt, ist das 1 Milliarde Personenkilometer. Und man sieht ganz gut, dass für den öffentlichen Verkehr von 1950 bis 1990 marginal angestiegen ist, während der Individualverkehr hier ziemlich linear angestiegen ist. Bei 1990 11.300 Kilometer pro Person pro Jahr stattfanden. Heute sind wir 25 Jahre später. Der Verlauf ist etwa ähnlich weitergegangen. Dasselbe gilt für Milliarden Tonnenkilometer hier. Das heißt, das sind die Waren, das Warenaufkommen, der Güterverkehr. Der bezieht sich auch einmal hier auf Eisenbahn, Binnenschifffahrt, Rohrleitung, also Großtransporte, sage ich jetzt mal. Der ist hier auch noch deutlich gestiegen bis in die 70er und dann relativ konstant geblieben. Während der Güterverkehr, der Warenverkehr auf der Straße, sprich insbesondere LKW natürlich, auch hier einen sehr deutlichen Anstieg vollzogen hat. Hier unten sieht man dann nochmal das Verhältnis. Der Individualverkehr hat hier von gut 20% 1950, macht inzwischen über 80% des Gesamtverkehrs aus. Und auch im Güterverkehr ist der Transport auf der Straße von gut 20 auf fast 60% angestiegen. Jetzt das Problem, dass der Energieverbrauch auf der Straße pro Person oder pro Tonne Ware deutlich größer ist als im öffentlichen Verkehr, was den Personenverkehr angeht, als auch Eisenbahn, Schifffahrt, im Warenverkehr. Ja, bitte?
Also erst eine Grafik. Und nämlich, das heißt, wenn wir zum Beispiel alle Autobahnen einfach so blockieren, schließen, das bedeutet eine Katastrophe. Ja? Das heißt, dass mit öffentlichen Verkehrsmitteln können wir das überhaupt nicht ersetzen, sogar theoretisch.
Ja, genau. Im Prinzip kann man das sagen, genau. Das Problem ist natürlich, dass es gibt natürlich gerade hier in den westlichen Ländern, sage ich jetzt mal, ein sehr gut ausgebautes auch Schienennetz für Eisenbahnverkehr. Aber es ist natürlich trotzdem utopisch zu sagen, wir verlagern allen Pkw-Verkehr auf die Schiene, weil das würde heißen, es müsste alle 2 Minuten ein ICE hier am Frankfurter Bahnhof losfahren und das in alle Richtungen. Und das ist einfach nicht machbar, ja? Das ist einfach utopisch. Deswegen kommen wir tatsächlich momentan auch nicht drum hin, das irgendwie Verkehr auf der Straße zu haben. Die Frage ist, wie man den vielleicht sinnvoll nutzen kann. Ja? Wenn man eben, da kommen wir später auch noch drauf, wenn jeder mit seinem eigenen Auto alleine fährt, ist das natürlich ein enormen Mehraufwand, energietechnisch, als wenn man zu zweit, zu dritt oder zu viert in einem Auto sitzt. Das macht an dieser Zahl hier natürlich keinen Unterschied. Die Millionen, Milliarden Personenkilometer sind dann dieselben. Aber ob ich die mit vier Autos oder mit einem Auto zurücklege, macht natürlich schon energetisch einen großen Unterschied. Kann man sich relativ leicht denken. Ja? Da kommen wir später auch nochmal, haben wir noch Zahlen zu, glaube ich. Ja, gucken wir mal weiter. Die Entwicklung des Individualverkehrs. Dazu gab es in den, man sieht es nicht so ganz, das fängt hier unten auch bei 1950 an, bis 2010. Da gab es auch regelmäßig Studien zu. Die sind hier alle aufgelistet. Die meisten davon, also alles, eigentlich alles, aber diverse Ölindustrie als Auftraggeber für diese Studien oder diese Studien durchgeführt haben. Und man sieht, dass die alle, also sind immer hier, die hat 1966 stattgefunden und hat prognostiziert, dass der, hat diesen Verlauf prognostiziert für den, fürs Verkehrsaufkommen. Oder hier, gehen wir ein Stück weiter hoch, die hat 1970 stattgefunden, das ist die sechste, die ist auch von Shell, die hat prognostiziert, dass es 10 Jahre später, 1980, so aussieht. Was aber der tatsächliche Verlauf des Individualverkehrs ist, ist diese ganz linke Linie, die ist hier hochgestiegen. Ja? An diesem Punkt gab es jetzt, da gab es mal eine Erklärung zu. Hier splittet sich das jetzt auf, 44 und 48 Millionen. Ah, genau, das sind die letzten beiden Studien. Genau, diese Grafik ist quasi von 1990 auch. Das sind die letzten beiden Studien, die einmal auf 45 und einmal auf knapp 50 Millionen PKWs raus sind. Dazu hatte ich mir, glaube ich, was notiert. Oder auch nicht. Jedenfalls, was man sieht, ist, dass die Studien alle sehr einen deutlich anderen Verlauf prognostiziert haben, als er tatsächlich passiert ist. Der Verlauf war deutlich steiler, der PKW-Bestand ist deutlich steiler angestiegen, als zu jedem Zeitpunkt selbst von ölindustrierenden Industrien prognostiziert wurde. Ja, bitte? Also Fragen immer gerne. Ob ich sie beantworten kann, ist eine andere Frage.
Diese Prognose sehen ganz ähnlich aus. So, Anfang ja. Ist genau so, was wir heutzutage haben, das ist effektiv erreichen. Und danach erwarten die alle, ja, die alle erwarten
eine Sättigung.
Sättigung, ja.
Hier oben sogar noch mehr, ja.
Die erste Frage, warum erwarten die diese Sättigung? Und zweite Frage, was für eine Sättigung, was für Art von Sättigung?
Das ist eine gute Frage. Ich kenne die Studien jetzt im Einzelnen nicht. Aber es ist natürlich klar, dass das alles, was irgendwo auf fossilen Grundlagen, Rohstoffen beruht, irgendwann in eine Sättigung gehen muss, weil irgendwann haben wir einfach nicht mehr genug von diesen Rohstoffen, um immer weiter zu gehen. Anderer Grund ist natürlich auch, dass die Weltbevölkerung selber natürlich auch irgendwann in eine Sättigung gehen muss, zwangsläufig. Die Frage ist, wann und zu welchem Zeitpunkt und in welche Sättigung, bis wohin geht's? Aber irgendwann ist eine Sättigung erreicht. Ich meine, es können nicht mehr als eine Person auf diesem Fleck stehen. Ne? Das ist, also logischerweise wird es immer irgendwann eine Sättigung geben. Die Frage ist immer nur, wann tritt sie ein und auf welchem Maßstab tritt sie ein? Und das ist was den PKW-Bestand betrifft, immer deutlich geringer prognostiziert worden, als der bisherige Verlauf war. Und vermutlich wird es auch in der Zukunft erstmal so sein, kommen wir später auch noch zu, wenn die sogenannten Entwicklungsländer, die momentan stark am Expandieren sind, China allen voraus und Indien, wenn die aufstocken, wird das so schnell keine Sättigung eintreten. Und bei uns werden nicht in absehbarer Zeit weniger PKWs auf den Straßen sein als heute.
Ja, das sieht ganz komisch aus. Die sehen fast alle parallel aus. Mhm. Ja. Die schauen in eine Richtung, gibt es keine Prognose, wie zum Beispiel.
Na gut, die allerletzte hat ja schon weniger Sättigung ganz oben. Und die ist von 93.
Zum Beispiel, wenn eine Abteilung von Shell macht so eine Prognose, das bedeutet entweder Verluste oder große Profite für Shell. Ja? Und das heißt, wenn ich dreimal so falsche Prognose gemacht habe, das bedeutet für mich, wahrscheinlich muss ich irgendwann andere Prognose machen.
Die Frage ist, was die mit diesen Studien im Blick hatten, was sie damit wollten. Also haben die genutzt, um ihren eigenen Betriebsverlauf sozusagen vorauszusagen? Oder sollten die bloß öffentlichkeitswirksam sein? Haben die intern vielleicht ganz andere Schlüsse gezogen aus ihren Erhebungen? Das weiß man ja nie, beziehungsweise ich kenne die ganzen Studien auch nicht, ich habe sie mir nicht angeguckt, aber kann man ja zum Spaß mal reingucken, wer möchte, was da im Wortlaut dann drin steht, was die für Schlüsse daraus ziehen. Das hier sind ja jetzt einfach nur die Zahlen aufgetragen. Gut. Gehen wir mal weiter. Die Aufteilung des Verkehrs in der Bundesrepublik, das ist jetzt noch ältere Zahlen von 99, hat sich aber jetzt prozentual nicht allzu viel verschoben. Was man aber sieht, Pkw-Fahrten 82%, ist natürlich mit Abstand der größte Teil. Nahverkehr und Fernverkehr mit der Bahn knapp 20%, Flugverkehr 2%. Damit ist jetzt der rein innerdeutsche Verkehr gemeint. Dazu der Energieverbrauch, bei den Pkw-Fahrten ist das der Anteil etwa korreliert ganz gut, während der Bahnverkehr anteilig deutlich weniger Energie verbraucht und der Flugverkehr natürlich innerdeutsch nicht besonders effizient ist. Die meiste Energie verbraucht ein Flugzeug beim Starten, also insbesondere beim Starten, aber auch beim Landen wird noch Energie verbraucht. Dementsprechend ist bei kurzen Flügen die Energiebilanz deutlich schlechter, als wenn man jetzt internationale oder interkontinentale Flüge macht, dann wird die Energiebilanz für den Flugverkehr auch deutlich, deutlich besser noch. Bei den Gütern sieht es ähnlich aus, 65% auf der Straße, was aber hier 92% des Energieverbrauchs ausmacht. Also da ist die Bilanz noch viel krasser eigentlich, dass mit 30% der Bahn-Schiff-Güterverkehr nur knapp 10% des Energiebedarfs davon ausmacht. Also aus energietechnischen Gründen macht es da sehr viel mehr Sinn oder noch viel mehr Sinn, auf Bahn und Schiff umzusteigen. Oder was heißt umzusteigen? Hat ja früher auch viel mehr über Bahn und Schiff stattgefunden. Hat halt diverse ökonomische Gründe, vor allem dann eben, dass die Firmen auf den Lkw-Verkehr umsatteln, der aber eben energietechnisch deutlich schlechter dasteht. So, hier unten, wahrscheinlich kann man schlecht lesen, steht jetzt noch der Energiebedarf des Verkehrs in der Bundesrepublik, entspricht ungefähr 100 Millionen Tonnen Steinkohleeinheiten. Wie vorhin schon gesagt, das ist etwa 20% des Gesamtprimärenergiebedarfs. Prognose, keine Ahnung, was die nun auch sagt. Das ist jetzt wiederum eine Prognose für die nächsten Jahre bis 2020. Das ist jetzt nicht mehr so weit weg. Von wann die Studie ist, weiß ich auch nicht, kann ich nicht sagen, steht da nicht bei. Was man aber sieht, ist, hier ist die Fahrleistung in Milliarden Kilometern aufgetragen für verschiedene Motortypen. Konventioneller Automotor, Katalysator, Diesel und andere Kfz. Man sieht, dass ohne Cut hier schon ausläuft. Insgesamt die Fahrleistung aber noch deutlich steigt. Demgegenüber der CO2-Ausstoß schon deutlich sinkt. Also, ja, schon. Hängt natürlich damit zusammen, dass die Motoren effizienter werden, weniger verbrauchen. deswegen sinkt an sich dieser, der CO2-Ausstoß schon. Ja, Elektrofahrzeuge sind jetzt hier nicht mit aufgelistet. Der Anteil ist noch so gering, dass man den einfach nicht sieht. Und auch die Frage ist, inwiefern die eine wirkliche Alternative darstellen, wenn man die Gesamtenergiebilanz mit einbezieht und auch die Gesamtwirtschaftlichkeit, die Verfügbarkeit von Energieträgern für Elektroautos. Wenn man das alles mit einbezieht, ist noch eine ganz andere Frage. Das kommt, glaube ich, später aber auch nochmal. Ja, bitte. Das ist ein konventioneller Automotor und der hat einen Katalysator. Das heißt, der hat schon mal weniger Ausstoß, aber die sind auch effektiver. Die verbrennen sauberer und dementsprechend besser. Und das ist, also gibt ja heute kaum noch, das ist hier 2005, es gibt heute ja kaum noch Autos ohne Katalysator, glaube ich. Also, nur jedenfalls nicht. Jetzt. So, Energiebedarf verschiedener Transportmittel. Hier sind jetzt verschiedenste Transportmittel aufgelistet. Diverse Pkw mit verschiedenen Antrieben, Bahn, Flugzeug und dazu jeweilige Energieträger und der Verbrauch in Litern bzw. in Kilowattstunden pro Person und 100 Kilometer, beziehungsweise bei Gütern ist es pro Tonne und 100 Kilometer. Jetzt nicht verwirren, das sind nicht 91 Liter, sondern das sind 9 Liter und dementsprechend 5, 3, 6, 8. Ein Liter entspricht ungefähr 10 Kilowattstunden Energie dann. Das ist jetzt der reine Energiebedarf für den Antrieb. Und da sieht man, dass ein derzeitiger Pkw mit 9 Litern ist heute schon ein bisschen besser. Da kann man hier die künftigen mit 5 Liter, da kommen wir vielleicht noch nicht ganz hin, aber irgendwo dazwischen liegen wir aktuell. Man sieht aber, dass das immer noch deutlich drunter liegt, selbst das Flugzeug hier mit derzeit 5 bis 6 Litern, künftig 4 Litern, pro Person, pro 100 Kilometer, wesentlich effizienter ist als ein PKW. Diese Zahlen sind allerdings natürlich darauf bezogen, dass hier im Individualverkehr eine Person pro PKW sitzt, während hier bei Bahn und Flugzeug ist 75% Auslastung vorausgesetzt. Wenn man jetzt natürlich schon zu zweit im Auto sitzt, halbiert sich das Ganze, weil ich ja doppelt so viel Personenkilometer zurücklege für den gleichen, nahezu den gleichen Verbrauch. Natürlich verbraucht ein Auto dann zweifel ein bisschen mehr, aber unverhältnismäßig mehr. Und dann sieht man schon, dass das sich deutlich anders verhält. Wenn wir bei der Bahn haben wir natürlich keine Liter, aber beim ICE 20 Kilowattstunden bei 75% Auslastung gegenüber dem Auto, ja, sagen wir mal 70 Kilowattstunden, was ein großer Unterschied ist. Wenn wir aber schon zu zweit im Auto sind, sind wir bei 35. Zu dritt sind wir nur schon bei 17 Kilowattstunden. Da haben wir die Bahn mit 75% Auslastung schon überholt. Und hinzu kommt jetzt noch der Bedarf an Primärenergie für Bau und Wartung. Natürlich muss jedes Verkehrsmittel irgendwie erstmal gebaut werden. Und da muss die ganze Infrastruktur dafür geschaffen sein und gewartet werden. Sprich Straßen, Schienen, Bahnhöfe, Flughafen sind dann entsprechend nicht aufgetragen und am Ende die Summe. Da haben wir beim konventionellen Pkw 100 bis 140 Kilowattstunden. Da sehen wir die Bahn auch schon mit 120 Kilowattstunden. Das liegt halt daran, dass die Infrastruktur bei der Bahn einfach enorm viel kostet, aber im Verhältnis zu Straßen wenig genutzt wird. Weil eben, was wir vorhin auch schon hatten, ich kann nicht alle zwei Minuten ICE über die Schiene schicken, weil die brauchen Sicherheitsabstand, das funktioniert technisch einfach nicht. Dafür ist im Bahnhof nicht genug Platz, so viele ICEs zur Verfügung zu stellen. Dementsprechend ist die Gesamtbilanz schon wieder deutlich näher beieinander. Und wenn wir da jetzt wieder auch sagen, zwei Leute im Auto, dann sind wir schon wieder deutlich drunter. Interessant hierbei, der Transrapid mit 240 Kilowattstunden, was schon doppelt so viel ist wie das Auto mit einer einzigen Person. Ein gar nicht so effizientes Verkehrsmittel. Ja, bitte? Transrapid. Das ist eine Magnetschwebebahn. Ja, genau. Die ist in Deutschland mal erfunden worden und in China gibt es Transrapid, genau. Die halt auf Magnetschienen quasi relativ energiefrei fahren dann, so für sich genommen, aber eben diese ganze Technik zur Verfügung zu stellen und die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, ist dann wieder relativ teuer. Also genau, das ist ja hier, das ist dieser Wert. Also der Antrieb an sich ist relativ sparsam, aber das Ganze drumherum kostet halt enorm viel Energie.
Kann man sagen, dass das Transportmittel am effizientesten fährt, wenn es in der rechten Spalte eine kleine Zahl stehen hat, oder sind da wichtige Sachen nicht drin?
Das sind jetzt zwei Fragen. Die zweite Frage ist natürlich klar, dass es irgendjemand hat diese Tabelle gemacht. Und was der alles damit einbezogen hat, ist natürlich fraglich, inwiefern das vollständig ist oder was er bewusst oder unbewusst, geschickt oder ungeschickt weggelassen hat. Das kann ich dir nicht beantworten. Die erste Frage, ja, was wer hier hinten eine geringe Zahl hat, ist natürlich effektiver, weil das ja wieder pro Person, pro 100 Kilometer inklusive Bau und Wartung, Antrieb, Bau und Wartung, ja genau, alles drei zusammen quasi, also das ist die Gesamtbilanz, die dargestellt wird. Und dementsprechend, ja, eine niedrige Zahl sinnvoll. Sicher, also wie gesagt, das ist jetzt wieder bezogen hier auf eine Person pro Pkw und hier auf 75% Auslastung bei der Bahn oder Flugzeug.
Bei Bahn zum Beispiel, wie viele Züge fahren, dementsprechend, wenn es theoretisch möglich wäre, dass alle 2 Minuten ein Zug fährt, dann wäre es auch nicht so hoch, weil natürlich der Schienenbau, ja, die Wartung ist dann
höchstens. Ja, genau. Wenn du doppelt so viele Züge fahren lässt, wird natürlich dieser Bau und Wartung pro Zug auch wieder weniger. Das stimmt, genau. Ja, das ist richtig.
Wo kommt denn die Grafik her? Gibt es irgendwo eine Quelle, die das da genauer rechtfertigt, wie das berechnet wird?
Ich weiß, dass der Herr Potlech die aus einem Buch kopiert hat. Aus welchem Buch kann ich dir nicht sagen. Aber da könnt ihr ihn sonst nochmal fragen beim nächsten Mal. Also, er weiß sicherlich, wo er diese Grafik her hat. Hier ist auf der Folie, glaube ich, keine Quelle drauf. Sieht nicht danach aus. Aber er hat es aus dem Buch raus. Das hat er bestimmt, ja.
Das heißt, das Fahren mit Pkw ist genauso schlimm. Wir fahren mit Bahn und mit Flugzeug. Für eine Person.
Kann man ungefähr sagen. Also wir sind hier bei 120 Kilowattstunden, hier 120 Kilowattstunden und hier sind wir auch bei 120 Kilowattstunden. Ja. Kann man im Prinzip sagen. Das macht.
Also Energie, das ist so schlimm.
Ja, genau. Das ist die Energie. Ja, genau. Und das ist natürlich auch nur ein Durchschnittswert. Das Flugzeug schneidet natürlich bei Langstrecken dann erst gut ab. Und mit der Bahn von. Also was weiß ich, mit dem ICE von hier nach Oberursel zu fahren, macht auch keinen Sinn. Ne? Da ist die U-Bahn dann wiederum schon wieder was anderes. Die sind hier, also Nahverkehr ist hier nicht mit einberechnet. Übrigens ist tatsächlich das effektivste oder energiesparsamste Reisemittel tatsächlich ein gut ausgelasteter Bus. Die haben in allen Zahlen quasi die geringsten Werte. Weil man natürlich viele Personen mit einem Fahrzeug transportieren kann. Die haben zwar nicht 9 Liter, aber wobei das ja pro Person. Was denn? Frage?
Verwirrt mich nur, weil sollte nicht der Bedarf plus hier
Verbau und Wartung das gleiche sein wie Gesamtbedarf?
Ja, das habe ich mich vorhin auch gefragt. Kann ich dir nicht beantworten, die Frage. Also hier unten stimmt es zum Beispiel, ja, 100, 240, das sind 120, hier unten sind 100. Aber hier bei den PKWs fehlen immer 10. Sehe ich das richtig? Nee, sogar mehr teilweise. Ja, hier deutlich mehr. Kann ich dir nicht sagen, wo da der Unterschied jetzt herkommt. Ob das, vielleicht erklärt sich das mit der Legende, die hier nicht mit angefügt ist. Das kann ich dir aber nicht beantworten, keine Ahnung. Muss man ins Buch gucken. Ja, okay, ja gut, das ist jetzt wieder die Frage, ob man Nahverkehr oder Fernverkehr meint.
Ja, also sind einfach Fernbusse gemeint. Das finde ich schon eher...
Ja, genau, also Fernbusse auf jeden Fall. Im Stadtverkehr, du hast halt mit einem Bus, kannst natürlich deutlich mehr Leute transportieren und damit ist der Verbrauch pro Person, pro Kilometer auch deutlich geringer. Der Zeitaufwand ist natürlich größer, weil du nicht individuell, wann du willst, wo du willst, hinkommst, sondern...
dafür hält und stoppt der auch ständig,
obwohl
ich gar nicht
raus will. Genau, genau.
Finde ich das überraschend.
Ja, das ist richtig, aber mit einem Bus sparst du ja quasi 10 Autos ein. Und das macht es dann wiederum, trotz des ganzen Anfahrens und Stoppens, wieder relativ effizient dann. Also genaue Zahlen weiß ich auch nicht, keine Ahnung, aber im Prinzip schon. Und gerade hier in Frankfurt sind auch vermehrt diese Hybridbusse im Einsatz. Also vermehrt weiß ich nicht, aber habe ich schon gesehen, sagen wir so. Das ist dann nochmal was ganz anderes, aber da spielen dann wieder auch andere Fragen eine Rolle. Wo kommt die Energie her, die er elektrisch dann eigentlich verbrauchte? Gibt es noch Fragen zu dieser Tabelle? Oder... Anregungen, Diskussionen.
wegen der
fehlenden. Frag Herrn Potlech, wo er das her hat, und lese mal in dem Buch nach. Oder lass dir von ihm erklären, warum das nicht hinhaut. Wenn ich daran denke, werde ich ihn auch mal drauf anstoßen. Ich habe mich das vorhin auch gefragt, als ich mir die Folien angeguckt habe. Das stimmt, ja. Gut, gucken wir weiter. Achso, das war jetzt eben für Deutsch, oder ja gut, ja, im Prinzip. Jetzt haben wir auf das Verkehrsaufkommen in der ganzen Welt. Antriebsenergie in Millionen Tonnen Öleinheiten werden 1200 auf der Straße verbraucht von insgesamt 1400. Das spiegelt dasselbe wieder, was wir eben hatten, dass eben der Straßenverkehr deutlich am meisten Primärenergie verbraucht. Hier sieht man das dann auch in den Personenkilometern. Gut, Schiffsverkehr spielt im Personenverkehr keine Rolle. Schiene 700, Flug 2000 und Individualverkehr auf der Straße halt 20.000. Das ist halt auch mit Abstand das meiste. Dementsprechend kommen natürlich diese Zahlen auch zustande. Bei den Gütern ist dann wiederum der Schiffsverkehr sehr relevant. Aber da ist natürlich auch trügerisch von Kilometern zu sprechen, weil natürlich ein Schiff fährt immer viele Kilometer.
Warum zählt das nicht zu den Personen mit dem Schiff? Weil ich meine, man benutzt ja auch Fähren, oder zählen die nicht zu Schiffen?
Naja, wie viele Kilometer fährst du mit der Fähre?
Weiß ich nicht, man kommt ein paar
20 Meter? Ja, gut, ja. Aber da fährst du meistens auch mit dem Auto noch. Da fährst du mit dem Auto auf die Fähre und hinterher von der Fähre. Da ist dann die Strecke, die du mit dem Auto zurückgelegt hast, meist deutlich länger als die Strecke mit der Fähre. Also ja, natürlich gibt es Personenverkehr mit Schiffen, aber wahrscheinlich, ja, eben. Das ist, also man kann da mit Sicherheit auch eine Zahl zu kriegen, aber das spielt halt quasi keine Rolle. Weil, genau, das sind beliebig wenige. Also klar, du fährst von Dänemark nach zum Rest Skandinaviens hoch, dann fährst du über den Main mit der Fähre von der einen Seite zur anderen Seite, wenn du nicht die Brücke nehmen willst. Ansonsten fallen mir schon nicht viele Schiffslinien mehr ein, ehrlich gesagt. Ja, außer Ausflugsdampfer, aber das ist in dem Sinne ja auch kein Personenverkehr, weil der nicht dazu dient, um von A nach B zu kommen in der Regel, sondern zum Spaß sozusagen. Das ist die fahrende Kneipe. Ja, 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 ja. Möglicherweise, ja, ja. Gut. Wie sieht jetzt die Prognose für den weltweiten Verkehr aus? Wie vorhin auch schon mal angedeutet, gerade in den Entwicklungs- und Schwellenländern ist die Zunahme der Pkw-Zahlen sehr groß. In China hat von 2010 auf 2020, also innerhalb von 10 Jahren, von 76 Millionen auf 100 Millionen Stück die Anzahl der Pkw sich gesteigert. Und ein Ende ist nicht abzusehen. Wenn wir in China eine Pkw-Dichte wie heute in den USA prognostizieren, bedeutet das eine Verdoppelung der Pkw-Zahl auf der ganzen Welt. Und warum sollten die Chinesen nicht auch Autos haben wollen? Ne? Ist momentan der größte Absatzmarkt für Pkw weltweit. Kann man ihnen ja nicht verdenken, dass die auch dasselbe in Anspruch nehmen wollen, was wir seit vielen Jahren haben und können. Aber es schlägt sich natürlich auch in der Energiebilanz dann natürlich weltweit nieder auch. Andere Prognosen sagen, bis 2050 eine Vervierfachung des Gesamtverkehrsaufkommens weltweit zu heute. Und wir sind heute schon ziemlich, ziemlich stark. Gibt es die Frage, wie kann man das sinnvoll oder positiv beeinflussen? Das heißt, wie kann man das energietechnisch oder ökotechnisch, ökologisch die Auswirkungen gering halten oder sogar positiv beeinflussen? Da gibt es dann die mögliche Lösung des Wasserstoffs. Allerdings ist Wasserstoff keine Energiequelle, sondern eben ein Energieträger. Wasserstoff existiert ja nicht einfach so zur freien Verfügung, den wir uns nur vom Baum pflücken müssen, in unseren Motor schmeißen und dann können wir kilometerweit fahren. Praktisch wär's. Dem ist leider nicht so. Sondern hier steht's, für eine Kilowattstunde Wasserstoff braucht man mehr als 2 Kilowattstunden Primärenergie. Und wo kommt der ganze Wasserstoff her, den wir momentan verbrauchen oder nutzen? Zu 99% aus fossilen Rohstoffen, Gas. Ja. Also haben wir damit aus der Perspektive null gewonnen. Im Gegenteil, wir haben sogar 50% verloren. Weil natürlich mit jeder Umwandlung, das wisst ihr wahrscheinlich alle, ne? Das beste Energieumwandlung hat keine 100%. Das heißt, mit jeder Umwandlung geht immer Energie verloren. Und dementsprechend, wenn wir den Wasserstoff nur aus fossiler Primärenergie gewinnen und auch nur als Zwischenlösung nutzen, hilft uns das einfach aus ökologischer Sicht nichts. Was uns helfen würde, wäre, wenn wir aus regenerativen Quellen gewonnene Energieüberschüsse dazu nutzen könnten, eben Wasserstoff zu produzieren, zu speichern und den dann wiederum zu nutzen. Das wäre keine fossile Primärenergie. Da hätten wir zwar immer noch diesen Umrechnungsfaktor, aber wenn die Energie auf der einen Seite einfach temporär übrig ist, weil sie nicht gebraucht wird, kann man sie dann eben in den Energieträger Wasserstoff umwandeln und dann später nutzen. Das ist eine Möglichkeit, die aber ja auch noch nicht sehr ausgereift ist. Aber gibt es auch Technologien zu, die daran arbeiten. Der Wirkungsgrad momentan von so Wasserstoffzellen liegt, glaube ich, so bei zwischen 40% und 80% irgendwo. Also es gibt auch schon welche mit recht gutem Wirkungsgrad. 80% ist jetzt gar nicht so wenig. 40% ist allerdings noch nicht so viel wiederum, was im Bereich von Solarzellen ungefähr liegt oder sogar schon drüber. Also Solarzellen haben typischerweise deutlich weniger als 50% Wirkungsgrad. Da kommt die Wasserstoffzelle dann schon ganz gut mit. Allerdings brauchen wir, um die zu benutzen, erstmal das Wasserstoff, was wir wiederherstellen müssen. Während die Solarzelle ihr Licht direkt von der Sonne kriegt, was uns nichts kostet. Gut. Die zukünftige Entwicklung, denn der Energiebedarf ist natürlich auch davon abhängig. Da ist ja die Produktivität eng verknüpft mit der Verfügbarkeit von Energie und eben auch der Verfügbarkeit von Rohstoffen und andersrum. Das heißt, eine erhöhte Produktivität steigert natürlich die Kosten, weil mehr Bedarf da ist, aber deswegen nicht zwangsläufig mehr zur Verfügung steht. Und andersrum ist natürlich auch, wenn die Produktivität sinkt, haben wir wiederum Energie übrig, also Energieträger übrig, die dann nicht umgesetzt werden, was erstmal nicht verkehrt klingt, weil dann haben wir länger was. Ist allerdings ein komplizierter Zusammenhang, der nicht so trivial zu begreifen ist vielleicht. Was der Vorteil ist, die Energie in den letzten 200 Jahren war relativ preiswert zu haben. Wir haben einfach Löcher in die Erde gebuddelt, die Kohle rausgeholt, wir haben Löcher in die Erde gebohrt, das Öl rausgeholt. Stand vergleichsweise preiswert zur Verfügung alles. Und es gab keinen Grund damit sparsam umzugehen, weil es einfach da war. 200 Jahre, das ist so ungefähr der Beginn der industriellen Revolution. Sprich, da hat man dann eben angefangen, Kohle zu verarbeiten und Dampfmaschinen gab es dann nachher. Während vorher im Mittelalter die primäre Energiequelle tatsächlich Wasser- und Windenergie war, was heutzutage wieder sehr beliebt ist, weil es eben erneuerbare Energien sind. Die aber eben damals, ja, Windmühlen und Wassermühlen waren so die typischen Energieträger, die nicht von Menschen- oder Tierkraft angetrieben wurden. Die aber eben beileibe nicht so effektiv waren wie später dann, als man Kohle oder Öl dann zur Verfügung hatte. Dampfmaschinen war halt wesentlich praktischer, hat man mit weniger Energieeinsatz mehr geschafft, die Produktivität eben einfach gesteigert. Inzwischen wissen wir, dass unsere Rohstoffreserven durchaus begrenzt sind und gibt diverse Prognosen, wie lange die noch reichen bei gleichbleibendem Verbrauch, beziehungsweise, was eher wahrscheinlich ist, bei steigendem Verbrauch. Die Effektivität wird zwar besser werden in der nächsten Zeit immer wieder. Hatten wir vorhin auch die Folie mit den, obwohl das Spiel hängt damit zusammen, aber die Effektivität wird besser werden, das heißt, wir werden pro geschaffener Ware oder pro zurückgelegtem Personenkilometer weniger Energie verbrauchen, aber der Gesamtnutzen oder der Gesamtbedarf wird halt stetig weiter, also in nächster Zeit stetig weiter wachsen. Insbesondere durch die Entwicklungs- und Schwellenländer, die eben sowohl im Verkehr als auch in der Produktivität, in industriellen Fragen deutlich mehr aufholen werden gegenüber den westlichen Ländern. Und dementsprechend wird die Gesamtnachfrage deutlich steigen. Wie sind jetzt die Parameter für solche Prognosen? Zunächst mal das Verhalten der Menschen per se. Jeder ist da in erster Linie auf sein eigenes Wohl erstmal bedacht und dann vielleicht das seiner nächsten Angehörigen, der Leute um einen rum. Und dann erst mit deutlichem Abstand nachher interessiert einen dann das Allgemeinwohl, kann man so sagen. Das wird auch prinzipiell nicht so zu ändern sein. Klar gibt es Leute, die sich für die Gemeinschaft einsetzen und von uns hat, denke ich, jeder auch einen Sinn fürs Allgemeinwohl und möchte sich dafür, möchte sein Wirken vielleicht auch fürs Allgemeinwohl sinnvoll ausrichten. Aber trotzdem ist es letzten Endes das eigene Wohl immer noch das Wichtigste. Ja? Dementsprechend ist dieser Faktor natürlich bestimmend. Dazu kommen diverse wirtschaftliche Gesetzmäßigkeiten, was wir eben schon angesprochen hatten. Wenn die Produktivität steigt, werden wieder Rohstoffe gebraucht, die werden wieder teurer und das schlägt sich alles ineinander nieder. Das sind komplizierte Zusammenhänge, die sich alle gegenseitig bedingen. Rohstoffvorkommen natürlich. Wir wissen, dass sie begrenzt sind. Wie viele aber tatsächlich noch zur Verfügung stehen, haben wir keine Ahnung. Es gibt immer wieder Nachrichten, dass neue Vorkommen gefunden werden. Dann ist die Frage, wie effektiv ist es, die zu ergründen. Es war doch gerade ein großer Ölkonzern, der in der Arktis, glaube ich, versucht hat, Öl zu fördern und das jetzt aber gerade abgesagt hat. Das liegt aber, ich würde nicht behaupten, dass die damit das komplett sein lassen jetzt, sondern wenn sich das irgendwie in ein paar Jahren wirtschaftlich lohnen sollte, dann würden die das auch wieder anfangen, weil die technischen Möglichkeiten sind durchaus da. Es kostet halt viel Geld, aber wenn der Ölpreis deutlich steigt, weil der Bedarf da ist und die Menge sinkt, spricht aus wirtschaftlicher Sicht nichts dagegen, dass sie damit wieder anfangen. Ne? Ist genau das, Energiepreise und Verfügbarkeit, Rohstoffvorkommen, das hängt ja zusammen, ist dasselbe quasi. Die Bevölkerungsentwicklung und die Verkehrsentwicklung spielen natürlich auch eine große Rolle. Wenn die Bevölkerung jetzt global sinkt, ist auch weniger, theoretisch weniger Bedarf an Energie da. Faktisch wird die Bevölkerung weltweit weiter wachsen in nächster Zeit. Und nicht nur deswegen der Energiebedarf, selbst wenn die Bevölkerungswachstum stagnieren würde, würde der Energiebedarf eben auch immer noch weiter wachsen, weil die ganzen Schwellenländer und Entwicklungsländer eben auch das Bedürfnis haben, sich zu entwickeln und auf sogenannte westliche Standards aufzuschließen. Dementsprechend, selbst bei stagnierender oder gar sinkender Bevölkerung wird der Energiebedarf nicht zwangsläufig weniger werden. Und beim Verkehr ist es dasselbe, ja. Haben wir schon gesagt, die meisten der Punkte, der Parameter sind stark gekoppelt, nicht linear. Dementsprechend sind auch natürlich die Fehler für solche Prognosen sehr groß. Wenn die potenzieren sich halt auf. Und je weiter ich eine Prognose in die Zukunft machen will, desto größer variieren dann meine Ergebnisse eigentlich. Ich denke, ist allen klar, aber muss man sich schon vor Augen halten, wenn man irgendwelche Prognosen sieht, wo keine Fehlerbalken dran sind, dass das ja, eine Prognose ist, die auf sehr wackeligen Beinen immer steht. Dann wurde die Entwicklung natürlich von nicht vorhersehbaren Ereignissen bestimmt. Zum einen die Entdeckung von entsprechenden Rohstoffen, als sie zwischen dem Zeitpunkt, als sie noch nicht gab und als sie dann gefunden wurden, war natürlich ein großer Sprung. Jetzt wissen wir haben begrenzte Dinge. Wenn wir jetzt neue große Vorkommen finden, sind wir wieder froh, weil wir haben wieder mehr zur Verfügung, das wird wieder billiger. Genauso sind natürlich Erfindungen. Hätten wir das Auto nie erfunden, hätten wir nicht so einen riesen Bedarf an Erdöl gehabt, dann sähe es heute auch anders aus, aber dann sähe natürlich auch unser Leben ganz anders aus. Wir hätten einen ganz anderen Lebensstandard, würde ich mal sagen. Dann gibt es natürlich auch Kriege und Naturkatastrophen, die das Ganze beeinflussen. Wenn jetzt ein Vulkan ausbricht oder Tsunami, das hat natürlich auch große Einflüsse darauf, dass erstmal zerstört es viel, dann wird für den Wiederaufbau viel Energie gebraucht. Also kann man sich vorstellen, dass das alles Einflüsse auf so Prognosen hat, die eben nicht vorhersehbar sind. Und dementsprechend die Fehler noch, noch viel mehr beeinflussen. Wenn man sich jetzt die Entwicklung der Weltwirtschaft anguckt, gibt es einen Zusammenhang zwischen Produktivität und Wachstum. Was man sieht, ist das Bruttoinlandsprodukt pro Jahr und Erwerbstätigem von hier China, Thailand, Malaysia, in Deutschland ist hier hinten die 8 und hier oben ist Japan. Man sieht also ein geringes Bruttoinlandsprodukt in China gegen ein großes in den USA, Deutschland, Japan. Korreliert mit der Wachstumsrate, wenig Bruttoinlandsprodukt heißt große Wachstumsrate. Ein hohes Bruttoinlandsprodukt bedeutet geringe Wachstumsrate. Es gibt auch immer noch bei uns Wachstum, es ist nicht so, dass wir kein Wachstum mehr haben. Frage? Oder eine Frage? Nein. Es ist nicht so, dass wir kein Wachstum mehr haben hier, aber eben deutlich weniger als die Schwellenländer mit ihrem geringen Bruttoinlandsprodukt. Ja, bitte? Das steht da auch leider nicht drunter. Kann ich dir nicht sagen. Ja, sorry.
Geordnet. Aber es gibt ja irgendwie nicht so viel Sinn zu sagen, vor 40 Jahren war China da und in 20 Jahren ist
woanders. Ja, das ist richtig. Die Punkte, also ich glaube, das ist einfach nur der ja gut, dass die Zeit, also die Null ist beliebig gesetzt quasi, die könnte genauso vorne oder hinten sein. Das heißt, entscheidend ist, glaube ich, diese Linie einfach, dass es dauert 40 Jahre, um von, keine Ahnung, quasi Null Bruttoinlandsprodukt auf hier 15 zu kommen und dann eben weiter auf das, was man heute als Plateau vielleicht erkennt, von 30, 35. Und andersrum, die Wachstumsrate sinkt innerhalb von 40 Jahren auf 5 und noch weitere 40 Jahre auf gegen 0%. Und die Punkte sind einfach nur die Stellen, wo diese Staaten momentan einfach stehen. Das heißt, China wird 40 Jahre brauchen, um ein solches Inlandsprodukt zu haben. Theoretisch. Anhand der Entwicklung, die man von diversen Staaten einfach kennt. Also das heißt, was den neuen Japan hatte, was hier 60 Jahre früher auch ein solches Bruttoinlandsprodukt. Ich glaube, so ist diese Grafik zu verstehen. Okay. War das eine ähnliche Frage? Und irgendwo war noch eine Meldung, glaube ich. Alles klar, gut. So, Prognosen für die Wirtschaft. Weltweit, wir haben hier 24 Billionen US-Dollar aufgetragen, 1995. Heute, 20 Jahre später, sind wir ungefähr bei 35 Billionen US-Dollar Bruttosozialprodukt. Davon fällt eben dieser kleine Batzen auf die Entwicklungsländer und dieser große Batzen auf OECD, GUS und Osteuropa. Allen klar, was GUS ist? GUS sind die im weitesten Sinne die ehemalige Sowjetunion, also der freie Zusammenschluss der Länder, die früher mal die Sowjetunion gebildet haben. 1995, heute 35 Billionen US-Dollar. Und jetzt gibt es hier die Entwicklung bis 2050, inklusive Fehlerbalken. Die beläuft sich dann auf 46 bis 84 Billionen, Faktor 2 fast, ja. Also kann alles sein. Was aber diese Prognose eben besagt, dass hier in unserem Bereich, die wir heute, also die OECD-GUS-Seite innehat, theoretisch gleich bleiben könnte oder ja, auch wachsen, im Zweifel auch deutlich wachsen, aber lange nicht so wie diese Entwicklungsländerseite, die mit pessimistischer Prognose was ist 1, 2, 3, 4, 5, sich versechsfacht oder so. Mit optimistischer Prognose sich verzwölffacht. Das ist eben genau der Faktor, der dann eben auch in der für die Energiewirtschaft, für die Energiebilanz dann nachher entscheidend ist, dass eben gerade der Bereich, diese Länder, die momentan kaum Einfluss oder kaum auftauchen in entsprechenden Verbrauchsstatistiken, weil sie eben so wenig noch haben, in 20, 30 Jahren einen enormen Faktor dazu beitragen werden. Hier ist für Deutschland das Bruttoinlandsprodukt aufgetragen. Gut, hier ist jetzt, das geht von 2000 ungefähr aus. Da gibt es dann verschiedene Prognosen. Bei einer Steigerung der Arbeitsleistung pro Erwerbstätigen von 0%, also quasi keiner Steigerung der Arbeitsleistung, würde das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland sogar wieder fallen in den nächsten 20, 30 Jahren. Wenn wir unsere Arbeitsleistung um ca. 50% erhöht kriegen, bleiben wir ungefähr gleich. Und wenn wir sie verdoppeln, dann steigern wir erst unser Inlandsprodukt wieder, was sind das, von gut 3 auf knapp 5.000 Milliarden D-Mark, okay. Ja, die ist halt von 2000, die Studie. Ja gut, Ruhestandsalter oder nicht. Also das heißt, unser in Deutschland, wir haben tendenziell inzwischen eine fallende Bevölkerungszahl. Und wenn eben die Steigerung der Arbeitsleistung nicht eintritt, dann wird unser Bruttoinlandsprodukt sinken. Ja, das ist halt auf die Bevölkerungszahl prognostiziert, genau. Also klar, wenn die Bevölkerungszahl insgesamt wieder auch steigt und das dann eben eine Steigerung der Arbeitsleistung auch betrifft. Ach so, ich verstehe jetzt. Wenn wir auch ohne eine Steigerung der Arbeitsleistung, aber mit zunehmender Bevölkerungszahl, könnte sich das natürlich auch verschieben, allerdings auch in beide Richtungen. Ja. Hier unten steht es noch, das ist bei keine Arbeitslosigkeit steht hier und hier ist Arbeitslosigkeit wie derzeit. Das hängt natürlich auch davon ab, wie viele tatsächlich erwerbstätig sind, prozentual dann.
Das heißt, wenn wir genauso viele Erwerbstätige haben, ist der konstant bleiben.
Nochmal?
Wenn wir genauso viele Erwerbstätige hätten, 2050, ist der konstant
bleiben. Genau. Bei gleicher Erwerbstätigenzahl und gleicher Produktivität müsste es im Prinzip gleich bleiben, genau. Die Frage ist halt nur, wie sich das, obwohl auch nicht, weil Inflation ist natürlich ein Punkt, aber wenn sich die Zahl der Erwerbstätigen zwar gleich bleibt, aber die Gesamtbevölkerungszahl vergrößert, sprich die Arbeitslosenzahl größer wird, dann ist es natürlich pro Kopf auch wieder eine andere Zahl. Wobei das ist glaube ich, das sieht nach der Summe aus. Das ist Milliarden ist wohl nicht pro Kopf. Nee. Insofern, die Summe können dann wieder... Nee, aber da spielen ja dann auch noch andere Faktoren rein. Nee, eben. Also es muss die Arbeitslosenquote, die Arbeitslosigkeit darf sich auch nicht ändern quasi. Ja. Also es ist utopisch eigentlich, irgendwelche Prognosen anzustellen, weil die Faktoren so vielseitig sind, dass man einfach da keine wirklichen Aussagen treffen kann. Aber man kann es halt probieren. Ne? Noch Fragen? Gut, Prognosen für den Energieverbrauch. In Deutschland 2010, der durchschnittliche permanente Leistungsbedarf liegt pro Person bei 6 Kilowatt. Sagt einem jetzt nicht viel wahrscheinlich, erstmal so. Der durchschnittliche, also jeder von euch quasi, dadurch, dass er einfach zu Hause da ist und wohnt, hat ein, im Prinzip einen permanenten Energieverbrauch von ungefähr 200 Watt. Jetzt sind diese 6 Kilowatt aber deutlich größer. Womit hängt das zusammen? Es hängt damit zusammen, dass natürlich jeder aufgrund seiner Anwesenheit nicht bloß Heizungs- und Stromkosten verbraucht, sondern er hat Kleidung, er hat einen Tisch, er hat ein Auto oder sonstige Sachen. Und diese ganzen Sachen müssen natürlich auch hergestellt werden, die müssen transportiert werden. Und wenn alles das mit einberechnet wird, was man quasi, ja, also was jeder Mensch täglich oder was jeder Mensch für sich hat und die ganze Energiebilanz all dieser Produkte, dann entspricht das einem permanenten Leistungsbedarf von 6 Kilowatt. Das heißt, alles, was im Haushalt ist, hat einen noch viel größeren Einfluss als die reine Wohnenergie, sage ich jetzt mal. Ja, das entspricht 144 Kilowattstunden am Tag, beziehungsweise 52.000 Kilowattstunden pro Jahr oder eben 6 Tonnen Steinkohleeinheiten pro Person pro Jahr. 6 Tonnen verbraucht jeder pro Jahr. Wie ist das jetzt aufgeteilt? Ein typischer Haushalt in Deutschland verbraucht über 3/4 der Energie nur in Heizung. Nur Heizkosten 78%, das Warmwasser ist dann nicht mit einbezogen. Das extra sind nochmal knapp 10%. Und dann die diversen anderen Geräte, kühlen, gefrieren, waschen, kochen, spülen, 4%, 3%. Und Licht lediglich ein einziges Prozent des Gesamtenergiebedarfs in einem typischen Haushalt.
Wie seriös ist denn die Quelle?
Wieso?
Also ich meine, wenn ich Wärmepumpen herstellen würde, würde ich auch sagen, dass die Wärmeerzeugung das meiste ausmacht.
Weißt du, dass das ein Wärmepumpenhersteller ist?
Ja, da unten steht ja Quelle unten links, ne?
Ja, da steht ja nur Wärmepumpen, das behandelt das Ding. Das heißt ja nicht, dass das eine Firma ist, die das herstellt. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, aber ich würde jetzt aufgrund dieses Textes nicht definitiv behaupten, dass das ein Wärmepumpenhersteller ist. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, kann man aber nachgucken. Genau. Wäre interessant tatsächlich, das stimmt. Gucken wir mal. Angesichts dieser Grafik stellt sich aber tatsächlich die Frage, ist noch nicht ganz so lange her, dass Glühbirnen verboten wurden, weil die so viel Strom verbrauchen oder Energie verbrauchen. Jetzt sehen wir, die machen aber bloß ein einziges Prozent des Gesamtenergiebedarfs eines Haushaltes überhaupt aus. Das heißt, wenn wir das jetzt, wenn wir diesen Faktor jetzt um 50% oder auch um 80% verringern, tut sich an dem ganzen Kuchen nicht viel. Typischerweise versucht man, wenn man irgendwas zu verringern, da anzusetzen, wo am meisten Einfluss zu erwarten ist. Und das wäre hier halt eben die Wärmeerzeugung. Dementsprechend gibt es ja inzwischen auch für Neubauten, Vorschriften, wie die Energieeffizienz in einem Neubau auszusehen hat, sprich mit Wärmedämmung und modernen Heizungsanlagen. Dazu hatte ich mir, glaube ich, auch Zahlen aufgeschrieben. Genau, ein heute gebautes, gut gedämmtes Haus verbraucht ca. 35 Kilowattstunden pro Jahr pro Quadratmeter. Das entspricht ca. 3 Liter Heizöl pro Quadratmeter pro Jahr. Während man ein altes Haus da locker mal einen Faktor 10 hat, sprich 300 Kilowattstunden oder eben 30 Liter Heizöl pro Quadratmeter. Also da kann man schon enorm was machen und eben genau diesen Bereich deutlich verringern. Ja. So, wie sieht die Prognose für Deutschland aus? Ja, die zukünftige Zusammensetzung ist natürlich von vielen Faktoren abhängig. Was will die Politik? Was will oder kann die Wirtschaft? Zu was ist die Wissenschaft in der Lage? Wie kann die was kann die an neuen Innovationen einbringen und letzten Endes eben auch, was ist der Verbraucher gewillt zu tun oder einzusetzen, einzubringen. Hier heißt es, im Jahr 2000 485 Millionen Tonnen Steinkohleeinheiten Verbrauch in Deutschland pro Jahr. Für 2030 ist der Verbrauch auf 400 bis 500 Millionen Tonnen prognostiziert. Ist ungefähr in dem Bereich von 2000 auch. Wir haben momentan sinkende Bevölkerungszahlen, gesteigerte Effektivität bei unseren Energieverbrauchern in der Regel. Bleibt also im Mittel dasselbe ungefähr. Während hier 2050 die Zahlen zwar alle beide schon kleiner sind als noch jetzt, 2000, aber man sieht auch den deutlich, obwohl gegenüber dem ist der Fehler gar nicht so groß, ne? Oder habe ich mich verrechnet? Nee, das sind 120, das sind 100 Millionen Tonnen. So viel größer ist der Fehler da jetzt auch nicht geworden. Aber es ist halt einfach nicht abzuschätzen, welche Einflüsse Politik, Wirtschaft, Wissenschaft oder eben auch sonstige Bevölkerung und das, was da an Einflüssen kommt. Aber prognostiziert sind ein relativ gleichbleibender Energieverbrauch für Deutschland. Wie sieht das jetzt im weltweiten Vergleich aus? Hier aufgetragen ist der jährliche Energiebedarf pro Person in Tonnen Steinkohleeinheiten. Man sieht, dass Indien und China hier bei 0,3 bzw. 1 Tonne liegen. Deutschland hier im Mittelfeld bei 6 Tonnen, die USA bei 11 Tonnen. Ja, die USA sind halt da ein bisschen großzügiger. Na gut, die haben, natürlich haben die zum einen größeres Land, die haben natürlich viel größere Verkehrswege zurückzulegen. Das spielt natürlich eine Rolle. Aber eine große Rolle spielt auch die in den USA durchaus ineffizientere Industrie gegenüber hier westeuropäischen Industrien. Und auch wenn man in Amerika war, es gibt eigentlich kein Auto und kein Haus ohne Klimaanlage. Bei uns ist das dann doch eher nicht so oft anzutreffen. Zumindest werden die dann auch im Zweifel nicht dauerhaft auf Höchststufe betrieben. Das macht natürlich auch macht durchaus auch einen enormen Einfluss auf den Energiebedarf. Das sind jetzt natürlich nur Mittelwerte. Wenn man das jetzt eine Verteilung aufträgt, das ist jetzt für Deutschland die Anzahl, also es ist jetzt pro Person quasi, also der Verbrauch pro Person in Tonnen Steinkohleeinheiten. Der Mittelwert entspricht, besagt, dass die Hälfte der Leute unterhalb, die Hälfte der Leute überhalb sind. Das heißt, man sieht hier einen sehr großen, die Hälfte der Bevölkerung verbraucht weniger als der Mittelwert und hat hier eben diesen zwischen 1,5 und 6 Tonnen halt. Und das nimmt dann hier nach hinten hin stark ab, aber läuft halt auch weit aus. 15, 16 und wir sind hier noch nicht am Ende, noch nicht auf Null. Es gibt halt wenig, aber die verbrauchen halt dann viel. Das macht natürlich auch alle, hat natürlich alles Einfluss auf den Mittelwert nachher. Das korreliert auf jeden Fall auch mit der, in etwa mit der Einkommensverteilung. Das heißt, es gibt, wenn man da auch den Mittelwert des Einkommens bildet, wenn ein Milliardär dazukommt, steigt das mittlere Einkommen enorm, hat aber nur einer was davon, alle anderen nicht. Das auch wieder, wenn man das mittlere Einkommen, was hier bei 40.000 Euro liegen soll, nimmt, dann hat und sagt, die Hälfte der Leute verdient weniger, die andere Hälfte verdient mehr, hat das ungefähr denselben Verlauf wie der Energieverbrauch. Da hat man auch wieder eine Korrelation zwischen, zwischen Einkommen und Energieverbrauch, entspricht Konsum, weil jeder Konsum also im Prinzip Energie kostet. Der weltweite Energiebedarf, das kann man jetzt schlecht lesen wahrscheinlich. Das Grüne hier ist die Kernenergie, blaues Wasser, Erdgas, Stein- und Braunkohle und hier unten ist Erdöl. Die Jahreszahlen. Hier am Ende ist 2000, das soll 2000 sein. Von wann das ist, weiß ich jetzt auch nicht. Herr Potlech hat wenig aktuelle Grafiken momentan drin. Was allerdings auch daran liegt, dass es nicht unbedingt immer zuverlässige aktuelle Daten gibt. Aber man sieht ja, dass der Energiebedarf insgesamt deutlich steigt. Wie gesagt, hier ist es auf die Energieträger aufgeteilt. Man sieht eigentlich keinen Energieträger, der ernsthaft weniger wird. Und die neuen hier, Wasser, Kernenergie ist hier oben. Na, die Kernenergie wird weniger. Aber die Fossilen, die anderen Fossilen sind immer noch sehr groß nachgefragt.
Was war in dem Graph eben die unterste Farbe, die da
ist? Das hier? Ja. Erdöl. Okay. Das ist Erdöl.
Das ist ja das Einzige, was sehr stark gewachsen ist. Gelb eigentlich auch als
Gelb. Gelb ist Erdgas. Okay. Und das dazwischen ist die Kohle, Stein- und Braunkohle. Man hat hier mal ein bisschen weniger gehabt und da wieder mehr. Ja. Gut. Wie sieht jetzt die Prognose für die Welt aus? Hier haben wir einmal die Weltbevölkerung, der Primärenergiebedarf und das Bruttoinlandsprodukt. Aufgeteilt auf die OECD-Länder und Nicht-OECD-Länder. Was man gut sieht, die Bevölkerung in den OECD-Ländern verändert sich nicht groß, nicht stark. Die ist jetzt in den letzten 30 oder letzten 40 plus die nächsten 20 Jahre relativ gering gewachsen, während die Nicht-OECD-Länder zum einen größeren Anteil an der Bevölkerung, Gesamtbevölkerung haben, aber auch noch stark ansteigen weiter. Und keine Änderung dieses relativ linearen Anstiegs absehbar ist. Frage? Nee. Die Summe aus beiden Balken entspricht dann immer der Gesamtbevölkerung halt. Hier haben wir den Primärenergiebedarf. Da sieht man auch bis in die 2000er rein noch eine deutliche Steigerung auf Seiten der OECD-Länder als Voraussage. Eine relative Stagnierung des Energiebedarfs, was eben genau mit, damit zusammenhängt, dass weniger, dass wir auf einem sehr hohen Niveau sind, die Bevölkerung wenig wächst, aber die Effektivität der Maschinen, der Geräte einfach durchaus noch weiter steigt. Dementsprechend bleibt der Energiebedarf prognostiziert relativ konstant. Anders sieht es wieder bei den Nicht-OECD-Ländern aus, die bisher halt vom Energiebedarf unter den OECD-Ländern liegen, aber hier genau jetzt gerade quasi an der Schwelle sind, deutlich zu überholen in der Zukunft. Die Grafik, die wir vorhin auch schon hatten, die Bevölkerungszahlen sind halt auf Seiten der Nicht-OECD-Länder, zeigt er hier auch, deutlich größer und wenn die eben auf den gleichen Standard hinaus wollen, der in den OECD-Ländern bereits existiert, brauchen die halt einfach die Energie. Und das Bruttoinlandsprodukt entwickelt sich entsprechend ähnlich, steigert sich auch in den OECD-Ländern noch, aber auch da werden die Nicht-OECD-Länder sehr wahrscheinlich irgendwann die Nase vorne haben. Noch ein Kommentar zur Energieeffizienz. Wenn ich ein altes Auto habe, welches 8 Liter verbraucht und ich eine Fahrleistung von 15.000 Kilometern pro Jahr habe, kostet mich das etwa 1.680 Euro. Wenn ich mir jetzt ein neues Auto anschaffe, welches nur 6,3 Liter verbraucht, was ein realistischer Wert für moderne Autos vielleicht ist, bei gleicher Fahrleistung nur noch 1.300 Euro ausgebe. Das heißt, ich habe ein Ersparnis von 380 Euro pro Jahr, was ungefähr 270 Liter Treibstoff entspricht. Jetzt ist aber die Frage, für die Neuanschaffung dieses Autos, welches ungefähr 20.000 Euro gekostet hat, das entspricht ungefähr 20.000 Kilowattstunden Energie, die dafür aufgewendet werden mussten. Das ist ungefähr Faktor 1 zu 1, 1 Euro macht 1 Euro kostet eine Kilowattstunde Energie im Herstellungsprozess. Das entspricht 1.800 Liter Treibstoff. Das heißt, das, was ich hier einspare, gegenüber das, was ich hier investieren musste, ist eine Amortisierung von 6,8 Jahren notwendig. Das ist durchaus machbar. So ein Auto hält in der Regel durchaus diese Zeit durch. Das ist nicht utopisch. Jetzt allerdings die Frage, was ich hiermit mache. Ich spare zwar jedes Jahr 380 Euro ein, dadurch, dass mein neues Auto sparsamer ist. Wenn ich dafür aber jedes Jahr auf die Kanaren in Urlaub fliege, ist das pro Flug 320 Liter Kerosin gegenüber 270 Liter, die mein altes Auto an Benzin gebraucht hat. Ja, das ist schon mal keine Ersparnis.
Ja? Auf die Person einzeln runtergerechnet, 320 Liter.
Ja, tatsächlich, also moderne Fluglinien, wie die Lufthansa zum Beispiel, die haben einen Verbrauch von etwa, also sie sind an sich sehr sparsam, die haben einen Verbrauch von ungefähr 4-5 Litern pro Person pro 100 Kilometer. Allerdings sind die Kanaren nicht gerade um die Ecke. Das sind irgendwie 4.000 Kilometer pro Strecke, macht 8.000 Kilometer und dann kommt man irgendwann auf eine Menge Treibstoff. Ist natürlich jetzt andersrum, wenn ich nicht in Urlaub fliege, sondern mir dafür irgendwas leiste, ist aber, kommt wieder dieser Faktor zum Tragen. Wenn ich mir für genau die 380 Euro irgendeine Ware kaufe, kostet die wieder eine Kilowattstunde pro Euro, was dann 380 Kilowattstunden ist, entspricht. Das ist dann auch keine globale Ersparnis mehr vorhanden sozusagen. Das heißt, um tatsächlich ökologisch zu sein, müsste ich meine Ersparnis in die Tasche stecken, auf die Bank bringen und das Kopfkissen legen. Ich darf die nicht nutzen quasi. Dann ist es ökologisch. Ja. Ist natürlich nur übertrieben dargestellt. Ja. Das ist, soll nicht jetzt, genau, ist keine Ermunterung zum Energieverschwenden. Aber um einfach mal drüber nachzudenken, tatsächlich, was bedeutet es, wenn ich auf der einen Seite spare, inwiefern hat das tatsächlich oder wie ist der tatsächliche Einfluss auf das Gesamtbild sozusagen? Ja. Aber aus Energiebilanzsicht, aus ökologischer Sicht, ist nichts gewonnen worden. Du hast gewonnen. Aber aus ökologischer Sicht ist nichts passiert. Oder sogar schlechter als vorher.
Nochmal eine kurze Frage, und zwar, wie ist das denn auf der rechten Seite in dieser orangen Grafik gerechnet? Also 20.000 Euro entsprechen 20.000 Kilowattstunden und 20.000 Kilowattstunden sind 1.800 Liter Treibstoff. Oder?
So ist das gemeint, da ja, genau.
Aber jetzt also aus der Energiesicht, weil also 1.800 Liter Treibstoff sind einiges günstiger als...
Ja, nee, das Auto hat 20.000 Euro gekostet. Und man kann sagen, für Produkte einfach sagen, pro Euro, den ein Produkt kostet, wird ungefähr eine Kilowattstunde verbraucht. Deswegen Kosten des Autos mal eine Kilowattstunde pro Euro, ist das die Energiebilanz, die das Auto in seiner Produktion verbraucht hat. Und das wiederum entspricht ca. 1.800 Liter Treibstoff, die ich ja wieder mit meiner Ersparnis verrechnen kann. Und das sind dann eben diese 6,8 Jahre. Genau. Jetzt kommt es aber natürlich, dass eben neue Autos durchaus auch andere Vorteile haben. Die ganzen unschönen Sachen, Stickoxide, Kohlenmonoxid, Benzol, NMHC, weiß ich nicht, was es ist, aber es steht hier auch schön, und Staub, die verringern sich natürlich dann drastisch. Und das ist natürlich dann schon wieder auch aus ökologischer Sicht und gesundheitlicher Sicht durchaus ein Grund für einen Neuwagen im Zweifel.
Der Staub ist aber
Ja, sicherlich. E-Foil-Berechnung mit Tremor und keine Ahnung. Ja, also es ist, das sind ja auch nur gemittelte Werte. Und ja, keine Ahnung. Die Zahlen sind vielleicht nicht allzu ernst zu nehmen, aber vom Prinzip her sind schon natürlich moderne Autos deutlich sauberer auch einfach als alte Autos. Durch Katalysator und durch bessere Verbrennung, Verdichtung und so weiter. Jetzt Prognosen für den Stromverbrauch. 1,5 Stunden macht ihr mal, oder? Bis 15:45? Gut. Gucken wir mal. So, was steht hier jetzt? Die Primärquellen weltweit im Jahre 2000 sind hier aufgelistet. Die elektrische Energie, man sieht, die fossilen Energien machen 65% ungefähr aus. Kernenergie 16% und alles andere 20%, davon ist Wasserkraft der größte Anteil. Hier steht das auch nochmal in Petawattstunden dann, was dazu kommt. Rechts haben wir den Bedarf nach Regionen aufgeteilt. Insgesamt werden also knapp 3000 Gigawatt erzeugt, wobei das von 2000 ist, also inzwischen, ja, inzwischen sind es wahrscheinlich gut 3000 Gigawatt. Davon fallen etwa 60% auf die OECD-Länder. Davon wiederum ist circa ein Drittel Westeuropa. Dann haben wir wieder ehemalige Sowjetunion, Osteuropa 13% und die Entwicklungsländer mit 27%. Das ist der quasi aktuelle Energiebedarf. Wenn wir uns jetzt wieder ins Gedächtnis rufen, dass gerade die Entwicklungsländer, aber auch Osteuropa dabei sind, sich deutlich zu steigern, dann wird natürlich deren Bedarf auch deutlich größer. Und dementsprechend der Gesamtbedarf natürlich auch steigen, weil unser Bedarf nicht weniger werden wird in nächster Zeit. Dementsprechend muss auch auf dieser Seite eine Steigerung stattfinden. Hier sind mal typische Werte aufgezeichnet. Ein Kernkraftwerk erzeugt typischerweise 1 Gigawatt elektrische Leistung, ein Kohlekraftwerk etwa 0,5 Gigawatt elektrische Leistung. Es ist jetzt auch tatsächlich so, dass in China momentan ist nicht nur ein aktueller Wert, sondern durchaus schon seit ein paar Jahren und auch in den nächsten Jahren sich das nicht unbedingt ändern wird, geht ungefähr ein 500 Megawatt Kraftwerk alle 14 Tage in Betrieb. Nur in China. Das kann man sich hochrechnen. Es ist 1 Gigawatt im Monat, sind 12 Gigawatt. 12 Gigawatt pro Jahr an zusätzlicher Leistung bringen die in Betrieb. Und das schon seit geraumer Zeit und auch in nächster Zeit. Sehr wahrscheinlich. Die bauen vor allem auch Kernkraftwerke und Kohlekraftwerke. Aber tatsächlich ist China auch der momentan größte Abnehmer für Windkraft. Anlagen, was aber einfach an der Größe des Landes liegt, also prozentual macht die Windkraft bei denen dann wiederum einen sehr kleinen Bruchteil nur aus, aber auf den weltweiten Bedarf gesehen ist China der größte Abnehmer für Windkraftanlagen zurzeit auch. Gucken wir mal, was wir als nächstes noch haben. Die Stromprognose für Deutschland. Die Bruttostromerzeugung, das ist jetzt auch wieder für 2009, 600 Terawattstunden. Die Zahl ist jetzt die reine produzierte Leistung. Das heißt, da sind noch keine Verluste während des Transportes vom Erzeuger zum Verbraucher mit eingerechnet. Das ist die reine erzeugte Leistung, 600 Terawattstunden. Auch dieser Wert, wie gesagt, von 2009, 10% drauf, sind wir bei heute ungefähr. Hier ist die Zusammensetzung, wobei die dann natürlich auch nicht mehr aktuell ist. Durch Abschaltung diverser Kernkraftwerke ist dieser Bereich nur noch bei gut 10%. Und andersrum, die erneuerbare Energie ist heute schon bei etwa 20% plus minus. Dann, ja, Kohle macht immer noch einen sehr großen Teil aus und Erdgas eben. Der Bereich der erneuerbaren Energien ist hier nochmal aufgeteilt. Von den 15% sind 4%-Punkte, also ein Viertel etwa Biomasse, ein Drittel Windenergie, ja, ein bisschen Wasser und hier Photovoltaik und 0,6% Müll, wobei von dem Müll auch wieder 50% fossiler Müll ist. Plastiktüten, Verpackungsmaterial, diverse andere Sachen. Ich glaube, ich habe da noch aktuellere Zahlen zu. Ja gut, ja, die Photovoltaik ist inzwischen schon bei 4-5% in Deutschland. Die ist mehr geworden. Die macht vor allem die Steigerung der erneuerbaren Energie am Gesamtmix in den letzten Jahren aus. Jetzt haben wir hier eine neue Prognose. Die Zahlen hatten wir vorhin schon mal im Prinzip. Hier stehen jetzt Terawattstunden. Was hatten wir vorhin? Es steht aber wieder das Gleiche quasi. Also der Energiebedarf ist in etwa, bleibt in etwa gleich, tut sich nicht viel. Und Gigawatt, auch in Gigawatt elektrischer Leistung. Wie die zukünftige Zusammensetzung aussieht, ist auch wieder von vielen Faktoren abhängig. Was will die Politik, was will die Wirtschaft, was kann die Wissenschaft? Dasselbe hatten wir vorhin schon mal. Ja? Gucken wir mal die Prognose für den Strombedarf weltweit dazu. Bis 2050 wird eine Verdoppelung des Strombedarfs prognostiziert. Hier steht es, China plant den Zubau von 800 Gigawatt elektrischer Leistung. Was hier steht, 1 Gigawatt alle 3 Wochen. Das habe ich gerade gesagt, ein halbes Gigawatt alle 2 Wochen. Um und bei, ja. Ist kein großer. Aber dementsprechend der Bedarf zwischen 1990 von 11.000 Terawattstunden auf 2030 verdreifacht. Ja. Achso, ja genau, wenn man von heute ausgeht, naja, 2010 ist es nicht verdoppelt, aber, achso, 2050. Bis 2050, Verdoppelung von heute aus gesehen, von 1990 bis 2030 ist eine Verdreifachung anzunehmen. Ja, ich würde sagen, das ist ein neues Kapitel. Das machen wir nächste Woche oder ihr. Gibt es Fragen? Irgendwie, irgendwas? Diskussionen? Überlegungen, die ihr loswerden wollt? Gerne diskutieren.
Also ich habe dieses Institut nachgeschaut. Ne?
Ja?
Das ist ein Forschungsinstitut, die im Bereich der Energieforschung halt aktiv sind. Also es ist
kein Wärmepumpenhersteller. Dann ist dieser Statistik vielleicht mehr zu trauen. Ja. Wobei bei Statistiken ja immer gilt, traue nur der, die du nicht selber gefälscht hast. Insofern, ja, klar, es sind alles Statistiken, die wir immer mit Vorsicht genießen müssen, aber ein Kern Wahrheit steckt, denke ich, immer mit drin, wenn sie nicht ernsthaft manipulativ aufgestellt wurde. Sonst irgendwelche Fragen? Dann schönen Tag noch.